Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Und wie immer haben wir ein volles Programm. So stellen wir Ihnen heute den Roman Jachimow des österreichischen Schriftstellers Josef Haslinger vor. Und im Sprachkurs gefährden wir Ihre Zähne. Dort geht es nämlich um jede Menge Süßigkeiten. Doch zunächst Geschichte. Hätte es kein Attentat auf Reinhard Heydrich gegeben, wäre heute die Hälfte der Tschechen nicht mehr da. Dies sagte der in Großbritannien lebende Tscheche Alois Dänemarek vor einer Woche in einem BBC-Interview. Seine Familie hatte tschechische Widerstandskämpfer unterstützt, die 1941 in kleinen Trupps über dem Protektorat absprangen. Unter ihnen waren auch zwei Angehörige der Gruppe Anthropoid. Sie hatten die Aufgabe, den Anschlag auf den stellvertretenden Reichsprotektor in Prag durchzuführen. Dem folgenden Naziterror sind rund 5000 tschechische Bürger zum Opfer gefallen, darunter auch Dänemareks Eltern und der Bruder. Er selbst hat nur durch Zufall überlebt. Am 27. Mai hat sich zum 70. Mal der Anschlag auf den Chef des deutschen Reichssicherheitshauptamtes gejährt. Heydrich war am 27. September 1941 nach Prag entsandt worden, mit dem Auftrag, die tschechische Frage zu lösen. Mehr im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Jitka Mládková.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Genau vor einer Woche wurde in ganz Tschechien an die historischen Ereignisse um das Attentat auf Reinhard Heydrich gedacht. Nach 70 Jahren glauben aber viele Tschechen, noch kaum etwas Neues dazu erfahren zu können. Filme, Sachbücher, Romane, Ausstellungen mit authentischen Fotos, Dokumente, all das und noch vieles mehr hat jahrelang ihr Bewusstsein dafür geformt, was genau am 27. Mai 1942 um 22:30 Uhr mittags in einer heute nicht mehr existierenden Straße im Prager Stadtteil Kobylisy passiert war. Im Lauf der Zeit haben auch Historiker und Forscher den von Josef Gabčík und Jan Kubisch durchgeführten Anschlag wie in einem Krimi Schritt für Schritt, beinahe Sekunde für Sekunde mehrfach analysiert und dargestellt. Nun haben sie sozusagen frischen Stoff zum Nachdenken bekommen. Geliefert hat ihn Eduard Stählik vom Militärhistorischen Institut in Prag, der kürzlich aus Großbritannien zurückkehrte. Es kann ziemlich seltsam wirken, wenn etwas Neues über ein 70 Jahre altes und jahrzehntelang erforschtes Ereignis auftauche, von dem man die ganze Zeit geglaubt habe, definitiv die Wahrheit zu kennen. Das sagte kürzlich der Militärhistoriker Stählik im tschechischen Rundfunk in Bezug auf die bislang etwas stereotype Schilderung, wie das Attentat auf Heydrich durchgeführt worden sei. Es hätte sich nämlich auch anders ereignen können. Seine Hypothesen führt er auf Informationen zurück, die er während seiner Forschungsarbeit in britischen Archiven gefunden hat. Eine ganze Zeit lang glaubte man hierzulande, die Briten wussten nur wenig darüber, dass sich in ihrem Land Soldaten der tschechoslowakischen Auslandsarmee für das Attentat auf Reinhard Heydrich vorbereiteten.
In britischen Archiven habe ich zwei oder drei Dokumente gefunden, die mit kurz formulierten Überschriften versehen waren. Execution of Heydrich, Liquidation of Heydrich, Assassinate Heydrich. Die Dokumente zeugen eindeutig davon, dass man in der SOE, in der Special Operation Executive, bei den britischen Spezialeinsatzkräften gut über Gabčíks und Kubischs Aufgabe informiert war. Die Briten haben Heydrich hinsichtlich seiner hohen Position in der reichsdeutschen Hierarchie für ein legitimes Ziel gehalten.
Die Ausbildung der für die Operation Anthropoid ausgewählten Soldaten Josef Gabčík und Jan Kubisch war bereits seit Mitte Oktober 1941 in Schottland voll im Gang. Also nur kurz nach Heydrichs Ankunft in Prag. Eduard Stählik.
Ve mě šokovalo především to, jaký obrovský význam Britové vlastně celé akce
přisuzovali. Für mich war es ein Schock zu erfahren, welch große Bedeutung die Briten der Aktion beigemessen haben und sie auch heute noch gewissermaßen als die ihre empfinden. Obwohl die Organisation SOI, die den Tschechoslowaken bei der Vorbereitung der Operation Anthropoid half, während des Zweiten Weltkriegs rund 13.000 Agenten im Einsatz hatte, hält sie bis heute das Attentat auf Heydrich und den in Norwegen organisierten Anschlag auf Norsk Hydro, die Produktionsstätte für schweres Wasser, für ihre erfolgreichsten Operationen.
To jsou jejich dvě jako klíčové, řekněme, takové ty výkladní skříně, kterými se dodnes.
Und mit Recht, meint der Historiker, die britische Seite habe nicht nur Transportmittel zur Verfügung gestellt, um die Widerstandskämpfer ins Protektorat zu fliegen. Viel Aufmerksamkeit habe sie auch deren Kampfausbildung gewidmet. Hierfür erwähnt der Lee klangvolle Ausbildernamen.
Absolutní špičky britské, například tu.
Das waren absolute Spitzenleute, die unsere Soldaten in irregulärer Kriegsführung geschult haben. Zum Beispiel Anthony Sykes und Williams Fairbairn. Ursprünglich waren sie Offiziere in Shanghai, als die Stadt vor allem als Lasterhöhle des Drogenhandels und der Prostitution bekannt war. Dort haben sie unter schweren Bedingungen Erfahrungen gesammelt. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg haben sie eine Reihe von Fachpublikationen verfasst. Zu den Ausbildern der Tschechen gehörten auch Sprengstoffexperten. Einer von ihnen, Cecil Clark, hatte die Bombe hergestellt, die beim Anschlag auf Heydrich verwendet wurde.
Cecil Clark, který vyrobil onu bombu, která tady explodovala v Praze a zlikvidovala Heydricha.
Doch nicht alles lief bei der Ausbildung der Tschechen reibungslos, wie Eduard Stehlik im britischen Archiv erfahren hat. Ein fahrendes Auto mit einer Bombenattrappe zu treffen, sei ihnen schwer gefallen. Die britischen Ausbilder sollen es mit einem Seufzer kommentiert haben. Die Tschechen spielen halt kein Cricket.
Oba dva instruktoři, kteří tam byli, ať už šlo o majora
Petra. Beide Ausbilder, Major Peter Wilkinson und Captain Alfgar Heskett Prichard, waren Cricket-Asse. Prichards Vater war seinerzeit sogar der beste Cricket-Repräsentant Großbritanniens und auch Wilkinson spielte aktiv Cricket. Die beiden Tschechen wurden also von zwei Profis ausgebildet, die mit jedem Wurf das Ziel trafen, während sie sich damit quälten. Daher war das Seufzen der Briten nicht ganz fair.
In britischen Archivalien fand Stehlik auch das Szenario für das geplante Attentat, detailliert in einzelnen Schritten erarbeitet. Mit einer Bombenexplosion sollte zunächst das Auto angehalten werden, in dem Heydrich jeden Tag aus Panenske Břežany in sein Büro auf der Prager Burg gefahren wurde. Eine zweite Bombe war für ihn selbst bestimmt. Hätte er überlebt, sollte erst dann eine Pistole zum Einsatz kommen. Das später von der Gestapo verfasste Untersuchungsprotokoll beschreibt den Verlauf des Attentats allerdings in der umgekehrten Reihenfolge. Das bereitet bis heute den tschechischen Historikern Kopfzerbrechen. Fest steht allerdings, dass aus einer mitgeführten Maschinenpistole kein einziger Schuss abgegeben wurde. Sie blieb am Tatort liegen und geriet anschließend in die Hände der Gestapo. Bei der Suche in deutschen Archiven stieß der tschechische Historiker Wojtěch Šustek auf ein Dokument, das bereits früher schon im Archiv der Stadt Prag gefunden wurde. Es war der Schlussbericht über die Ermittlungen der Prager Gestapo vom 25. September 1942, benannt nach ihrem Chef Panwitz. Gerade dieses Dokument sorgt für Differenzen unter tschechischen Historikern über den Verlauf des Attentats. Eduard Stehlik neigt eher zu einer Name, zunächst sei eine Bombe explodiert. Dafür hat er die folgende Erläuterung.
Der Hauptzeuge, auf dessen Aussagen nicht nur der Panwitz-Bericht, sondern auch die Hypothesen einiger tschechischer Historiker über den Einsatz der Maschinenpistole basieren, war Heydrichs Chauffeur Heinz Klein. Der hat aber beim Attentat versagt, weil er angeblich auf Befehl seines Vorgesetzten das Auto angehalten hat. Dieser Mann war logischerweise daran interessiert, sich beim Verhör nicht allzu sehr selbst zu belasten.
Nach Meinung des Historikers hat nämlich Heinz Klein wesentlich dazu beigetragen, dass Heydrich dem Attentat zum Opfer fiel.
Beim Attentat saß am Lenkrad kein Chauffeur mit Fahrsicherheitstraining. Er hätte, Befehl hin oder her, auf das Gaspedal treten und fliehen müssen. Ein entsprechend geschulter Mann hätte dies gewusst. Dieser hätte auch einen Fußgänger überfahren, um so schnell wie möglich den Ort zu verlassen. Das hat Klein aber nicht getan. Beim Verhör hatte er behauptet, auf Heydrichs Befehl reagiert zu haben. Falls der Befehl tatsächlich gegeben wurde, war er absolut falsch. Damit hat auch Heydrich einen fatalen Fehler begangen.
8 Tage nach dem Anschlag erlag Reinhard Heydrich im Prager Krankenhaus Bulovka seinen Verletzungen. In Großbritannien wurden inzwischen mehrere Lageberichte ausgearbeitet. Eduard Stelík.
Der wichtigste Bericht über das Attentat trägt das Datum vom 30. Mai 1942. Er wurde im Auftrag der britischen Regierung verfasst, die informiert werden wollte, ob jemand von der britischen Seite an dem Anschlag teilgenommen hatte. Die Maschinenpistole der Marke Sten Gun, die Gabčík am Tatort hinterlassen hatte, galt natürlich eindeutig als Hinweis, woher die Attentäter gekommen waren.
Aus Großbritannien also. Stelík erklärt, was es mit dieser Maschinenpistole der Marke Sten Gun auf sich hatte.
Das war damals eine Neuigkeit. Es war im Prinzip eine einfache, aus wenigen Teilen zusammengeschweißte Schusswaffe. Britische Historiker bezeichnen sie manchmal als Traum eines wahnsinnigen Installateurs oder aber als Traum jedes Finanzministers. Es war nämlich eine sehr billige Waffe. Sie galt aber nicht als Waffe, die wegen Konstruktionsfehlern extrem oft versagt. Davon zeugt unter anderem, dass während des Zweiten Weltkriegs 4 Millionen Sten Gun Maschinenpistolen hergestellt wurden. Verwendet wurden sie von den britischen Streitkräften, Spezialeinheiten, aber auch von Widerstandskämpfern. Zum Beispiel in Frankreich, aber auch in anderen deutsch besetzten Teilen Europas. Bis heute bleibt es ein Geheimnis, warum die Sten Gun beim Attentat auf Heydrich versagt hat.
Nach dem Tod des stellvertretenden Reichsprotektors haben die nationalsozialistischen Machthaber landesweit mit blutiger Gewalt reagiert. Verhaftungen und Hinrichtungen standen auf der Tagesordnung. Die Namen der Opfer waren kontinuierlich aus Lautsprechern auf den Straßen zu hören. Die Orte Lidice und Lajaki wurden dem Boden gleichgemacht. Doch auch danach blieb die Fahndung nach den Attentätern ohne Erfolg. Nach 3 Wochen meldete sich aber bei der Gestapo in Prag Karel Čurda, der 1,5 Monaten zuvor mit einem in England geschulten Fallschirmjägertrupp im Protektorat ausgesetzt wurde. Er hat das Versteck von insgesamt 7 Kampfgefährten in der Krypta der orthodoxen Kirche Kirill und Method verraten. Nach einem mehrstündigen, chancenlosen Kampf begingen die Widerstandskämpfer Selbstmord, unter ihnen auch Josef Gabčík und Jan Kubiš. Noch heute fragen sich manche Tschechen, ob es Sinn gemacht hat, den Tod eines Nazi-Generals mit dem hohen Preis von rund 5000 Menschenleben zu bezahlen. Der Militärhistoriker Eduard Stelík ist sich darüber im Klaren.
Heydrich wird von uns Tschechen oft als ein Nazi zweiter Kategorie betrachtet, weil die Bezeichnung seiner Funktion mit dem Attribut stellvertretend verbunden ist. Die tschechische Sprache ist hier irreführend. Heydrich war kein gewöhnlicher Stellvertreter, sondern ein Angehöriger der obersten Reichsführung. Er war Herr über Leben und Tod vieler Menschen in Europa. Seine Beseitigung war von großer Bedeutung.
Soweit der Historiker Eduard Stelík über die Bedeutung Heydrichs und damit auch die Bedeutung des Attentats auf den stellvertretenden Reichsprotektor. Sie hörten einen Beitrag von Jitka Mladková. Weg von den tragischen Ereignissen des Weltkriegs, weg von der Geschichte. Wir setzen stattdessen unsere kulinarische Sprachreise fort. Danach sollten Sie sich aber gründlich die Zähne putzen. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Am 1. Juni wird der Internationale Kindertag begangen. Gefeiert wird dann unter anderem mit Spielen und Wettbewerben. Als Preise und Geschenke bekommen dabei die Kinder häufig auch Süßigkeiten.
Sladkosti.
Dabei wird um Süßigkeiten,
Sladkosti,
bzw. Zuckerwaren,
Zuckerwinke,
ein ewiger Kampf zwischen den Eltern und Kindern geführt. Nur am Internationalen Kindertag wird er meist für 24 Stunden unterbrochen. Am liebsten naschen Kinder Bonbons.
Bonbone.
Man unterscheidet Lutschbonbons.
Zuzatzi-Bonbone.
Die sind hart und werden gelutscht.
Zuzat.
Weiche Karamellen.
Karamelle.
Und mit Zucker umhüllte Schokolinsen.
Lentilke.
Fruchtgummis nennt man Gummibonbons.
Gummowe Bonbone.
Oder Gelee-Bonbons.
Gelee.
Favoriten darunter sind dabei Gummibärchen.
Medwidze.
Gegen Husten helfen Hustenbonbons. Am bekanntesten sind die
Haschlerke.
Sie sind nach dem berühmten Liedermacher der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Karel Haschler, benannt. Schokoladenbonbons.
Schokoladowe Bonbone.
Beziehungsweise Pralinen.
Pralinke.
Werden in schönen Schachteln verpackt und verkauft als sogenannte Bonboniere.
Bonboniera.
Ist das Bonbon groß und hat einen Stiel zum Festhalten, spricht man auch von einem Lutscher.
Lisatko.
Manche Bonbons werden gelutscht, manche gekaut. Im Unterschied zum Bonbon löst sich der Kaugummi,
Žvýkačka,
beim Kauvorgang nicht auf, sondern verliert nur seinen Geschmack.
Příchuť.
Und zwar am häufigsten den erfrischenden Pfefferminzgeschmack.
Peppermintová příchuť.
Sie wurde bereits erwähnt, die Schokolade.
Čokoláda.
Kinder bevorzugen die süßere Milchschokolade.
Mléčná čokoláda.
Erwachsene greifen auch nach Bitterschokolade.
Hořká čokoláda.
Lassen Sie es sich schmecken und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Im vergangenen Jahr erschien das Buch Jachimov von Josef Haslinger. Der österreichische Schriftsteller geht in diesem Roman auf ein dunkles Kapitel der tschechischen Geschichte ein, nämlich auf die politischen Prozesse der 1950er Jahre und die Zwangsarbeit politischer Gefangener in den Uranminen in und um Jachimov. Haslinger wählt eine besondere Person, um die Ereignisse zu schildern, den berühmten Eishockeytorwart Bohumil Modrý, der mit der gesamten Eishockeymannschaft 1950 verurteilt wurde und im kommunistischen Gefängnis- und Lagersystem verschwand. Mehr nun von Marco Zimmermann. Sie hören eine Wiederholung vom Dezember vergangenen Jahres.
Jachimov ist ein Kurort an der deutsch-tschechischen Grenze in der Nähe von Karlsbad. Auf Deutsch heißt der Ort Joachimsthal und er ist nicht nur für sein Radium-Heilbad bekannt, sondern auch für seinen Uranbergbau. Den Abbau des radioaktiven Urans mussten dort seit den 1950er Jahren politische Häftlinge leisten, oftmals mit bloßen Händen. Josef Haslinger wollte dies wenig bekannte Thema ansprechen und hatte auch keine Scheu davor, auf Deutsch über ein intim tschechisches Thema zu schreiben.
Erstens mal ist Tschechien unser Nachbarland. Zweitens ist das ein Land, durch das ich seit 16 Jahren mehr oder weniger jede Woche durchfahre. Irgendwann habe ich beschlossen, nicht mehr einfach durchzufahren, sondern mir dieses Land auch anzusehen. So war ich halt auch oft in Jachimov. Außerdem haben wir mittlerweile eine gemeinsame Struktur, das haben wir wieder, eine gemeinsame politische Struktur. Als dieses Radon-Sole-Bad in Jachimov gegründet wurde, angeblich ja das erste der Welt, hatten wir auch eine gemeinsame Struktur, da war das ein Teil der österreich-ungarischen Monarchie. Mittlerweile sind wir beide ein Teil Europas, also wieso soll mich das nichts angehen?
In Haslingers Buch wird die Geschichte des Eishockeytorwarts Bohumil Modrý erzählt, dessen Leben in Jachimov endete, auch wenn er dort nicht starb. 1950 wurde er gemeinsam mit der gesamten tschechoslowakischen Eishockeynationalmannschaft verhaftet und in einem Schauprozess zu 15 Jahren Haft verurteilt. Zunächst war er in verschiedenen Gefängnissen untergebracht und wurde dann in die Uranminen geschickt. Die Bedingungen für die Gefangenen waren furchtbar.
Was immer sie im vorigen Leben gewesen waren, nun waren sie alle Bergleute, deren Leben sich hauptsächlich in Forschungsstollen abspielte und auf immer den gleichen Rhythmus von Bohren, Sprengen und Wegräumen festgelegt war. Wenn jemand die Arbeit noch nicht erfüllen konnte, musste er in der mit radioaktivem Wasser getränkten Häftlingskluft und ohne Verpflegung eine weitere Schicht durcharbeiten, um das Plansoll wieder einzuholen.
Haslinger wollte aber keinen Roman über das Leben im Lager oder über die Bedingungen der Inhaftierten schreiben.
Das wollte ich nicht. Das haben Leute gemacht, die im Lager waren. Gibt es ja einige Bücher, die den Gulag beschreiben von Insassen. Und wieso soll ich? Ich kann das nicht machen. Es gibt bestimmte Dinge, da sollte man lieber die Finger davon lassen. Und das ist so etwas, dachte ich. Es reicht ja, wenn ich das einkreise, wenn ich das von denen. Ich muss mich ja von der Gegenwart her an diese Vergangenheit nähern. Ich kann mich ja gar nicht so tun, als wäre ich dort gewesen.
Seine Erzählung hält sich an die Fakten, ist aber trotzdem ein fiktiver Roman. Der Wiener Verleger Anselm Findeisen trifft bei einem Kuraufenthalt in Jachimov auf die Tochter Modris. Sie erzählt ihm die Geschichte ihres Vaters und ihre Verbindung zu dem Ort. Eigentlich hatte sie vorgehabt, eine Gedenkstätte der Arbeitslager zu besuchen, konnte es aber nicht über sich bringen. Findeisen ist von ihr und ihrer Geschichte beeindruckt. Er versucht sie dann zu überreden, ihre Geschichte niederzuschreiben.
Viel lieber hätte ich, dass Sie das alles aufschreiben. Gerade hier, wo man gerne im Windschatten der Geschichte gelebt hat, müssen solche Geschichten erzählt werden, damit die Leute Europa verstehen lernen.
Die fiktive Tochter willigt ein und schreibt ein Manuskript über ihre Familiengeschichte. Dieses liest der Verleger Findeisen im Roman und bringt dem Leser dadurch die Welt der Tschechoslowakei vor und nach dem Zweiten Weltkrieg näher und vor allem das Eishockey. Die Geschichte von Tochter und Vater Modri vermischt sich mit der Erzählebene des Verlegers. Josef Haslinger erklärt, wie er die Figur Findeisen angelegt hat.
Diese Doppelgesichtigkeit von Jachimov war für mich entscheidend, dass die einen dorthin kommen, um Heilung zu suchen. Und ein wenig findet er auch Linderung dort. Und die anderen wurden hingeschickt, um sie zu vernichten. Und diese Doppelgesichtigkeit hat mich interessiert. Auf der einen Seite das Lagerleben, auf der anderen Seite der Kurbetrieb. Und so hat sich's halt ergeben, dass ich die Figur so konstruiert habe. Obendrein hat natürlich die Körperlichkeit eine große Bedeutung in diesem Buch, denn der war ja nicht nur der war früher ja auch Sportler. Der war mal Fallschirmspringer.
Der Körperlichkeit widmet Haslinger viel Raum. Er berichtet über die Schmerzen des Verlegers, ein ehemaliger Fallschirmspringer, dessen Wirbelsäule sich zunehmend versteift, und er erzählt ausführlich die Geschichte des frühen tschechoslowakischen Eishockeys und ihres bekanntesten Torwarts. Wie sich die Spieltechniken weiterentwickelten und wie die Mannschaft immer erfolgreicher spielte, von frühen Erfolgen in den 1930er Jahren und von der Fortsetzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wladimir Zabrotsky, damals Trainer, Captain und Teamkamerad von Bohumil Modri, erinnert sich. Den Sprung nach vorn, den machten wir faktisch dadurch, dass das Land von den Deutschen besetzt war. In dieser Zeit gab es nicht viele andere Vergnügungen, also haben wir viel Sport getrieben. Unglaublich viele Leute liefen auf dem Eis und wir waren im Eislaufen, nachdem die Grenzen 1945 wieder geöffnet waren, sehr viel besser als die anderen Nationen. Die Jahre nach dem Krieg waren für das tschechoslowakische Eishockey goldene Jahre. Die Nationalmannschaft konnte Weltmeistertitel, Europameistertitel und eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewinnen. Nach den Spielen 1948 erhielt der Torhüter Modri ein Angebot aus Kanada. Noch vor dem kommunistischen Umsturz genehmigte ihm der Informationsminister Václav Kopecký seine Ausreise. Er solle lediglich noch einmal bei der Weltmeisterschaft in Schweden Gold für die Tschechoslowakei holen. Nachdem der Mannschaft dies tatsächlich im Frühjahr 1949 in Stockholm gelang, wollte Modri mit einem Zweijahresvertrag nach Kanada aufbrechen. Aber Kopecký erlaubte es nun nicht mehr. Noch einmal der Kapitän Wladimir Zabrotsky. Als er um die Erlaubnis bat, war er bei Minister Kopetzky. Sie haben lange verhandelt und Kopetzky hat ihm dann angeboten, dass er nach Russland gehen könne. Das war aber nicht sein Wunschziel. Enttäuscht vom gebrochenen Versprechen, erklärte Modré seinen Abschied aus der Nationalmannschaft. Im darauffolgenden Jahr 1950 wurde der Mannschaft die Reise zur Weltmeisterschaft nach London verboten. Aus Frust und Verärgerung verbarrikadierten sie sich in einer Prager Kneipe, tranken und riefen antikommunistische Sprüche. Mit diesen Ereignissen hatte Modré nichts zu tun. Verhaftet wurde er trotzdem. Beim Prozess wurde er mit 15 Jahren zur höchsten Strafe verurteilt. Er verbrachte 5 Jahre in verschiedenen Gefängnissen und Lagern. In Jachimow selbst war er 1 Jahr. 1955 wurde er amnestiert, seine Gesundheit war jedoch durch den Uranbergbau dermaßen angegriffen, dass er 8 Jahre später an den Folgen der Strahlung verstarb. Josef Haslinger erklärt, wie viel Wahrheit in seinem Roman steckt.
Alles, was den historischen Modré betrifft, ist die wirkliche Geschichte. Alles, was danach kommt, hat hohen fiktionalen Charakter.
Auch wenn Haslinger im Roman eine fiktive Tochter sprechen lässt, hatte die wirkliche Tochter einen erheblichen Anteil an dem Buch.
Sie war mir sehr behilflich und hat mir sehr viele Dokumente zur Verfügung gestellt, die ihren Vater betreffen. Und hat dort, wo es historische Unklarheiten gab, haben wir das diskutiert oder wo Fehler drinnen waren. Sie hat das durchgesehen. Sie war natürlich vor allem dafür zuständig, dass der historische Teil stimmt. Was den fiktionalen Teil danach betrifft, da kann sie ja schwer etwas sagen. Das ist jetzt nicht meine Erfindung.
Der Roman Jachimow ist bisher nur auf Deutsch erschienen. Allerdings sind die Rechte an einer Übersetzung bereits an einen tschechischen Verlag vergeben worden. In Deutschland und Österreich ist das Buch sehr positiv aufgenommen worden. Die anspruchsvollen Erzählebenen und die Verknüpfung von wahren Begebenheiten mit Fiktion wurden hoch gelobt. Sogar Angebote, den Stoff zu verfilmen, hat Haslinger bekommen. Ein Wunsch aus Tschechien hat ihn aber besonders erstaunt.
Es gibt Einladungen, interessanterweise von tschechischen Deutschlehrern. Die wollen haben, dass ich in ihre Stunde komme, aus diesem Buch vorlese. Sie würden das auch vorbereiten mit den Schülern. Und dann haben diese Deutschlehrer 2 auch noch beide so fast wortgleich dazu geschrieben, denn im Geschichtsunterricht lernen die Schüler das nicht.
Unser Kultursalon war dies, heute auch mit einem historischen Thema. Von mir nur noch der Hinweis, alle Beiträge, die wir senden, können Sie auch noch einmal nachlesen oder anhören, und zwar auf unseren Webseiten unter www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.